Wir haben mit sehr viel Schwung und Euphorie begonnen und jetzt kommen Fragen auf, wie die Kosten der Energiewende, die steigen doch immer weiter. Das führt teilweise auch dazu, dass die Klimaziele als solche auch politisch hinterfragt werden. Also gerade auch in Deutschland gab es zumindest Ansätze dahin, wollen wir wirklich schon 2045 klimaneutral sein oder könnte man das nicht nach hinten schieben? Also das grundsätzliche Ziel wird damit hinterfragt. Und dahinter steckt häufig der durchaus berechtigte Wunsch der Gesellschaft, dass das Ganze bezahlbar bleibt. Und deswegen würde ich sagen, die Energiewende braucht ein Update.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Ich bin Rona van der Zander und normalerweise begleiten mein Co-Host Leif Erichsen und ich euch hier gemeinsam hinter die Kulissen der Energiewende. Heute bin ich allerdings alleine am Mikro, denn Leif ist leider krank. Wir senden gute Besserungen an dieser Stelle. Aber wir haben dafür wie immer einen ganz spannenden Gast bei uns. Dieses Mal Dirk Sweder, Vice President Energy Economics Policy and Foresight bei E.ON. Ein Top-Experten also, wenn es um die strategischen Fragen der Energiewende geht. Unser Thema heute, das Energy Playbook, der Weg zu einem bezahlbaren Energiesystem. Denn eins steht fest, die Energiewende wird nur dann ein Erfolg, wenn sie für alle bezahlbar bleibt. Und das ist längst nicht mehr nur eine technische oder politische Frage, sondern auch eine zutiefst gesellschaftliche. E.ON hat kürzlich das Energy Playbook veröffentlicht, eine umfassende Studie mit konkreten Strategien, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Und Dirk war als Projektverantwortlicher ganz vorne mit dabei. Er kennt also die Zahlen, die Szenarien und vor allem auch die Chancen, die ein intelligentes, zukunftssicheres Energiesystem mit sich bringt. Ich bin sehr gespannt auf die Einblicke, die er heute mit uns teilen wird. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Dirk.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist. Und bevor wir richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich dich natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession Feuer frei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Erste Frage: Wer bist du und was ist dein Job?
Ja, ich bin bei E.ON als Chefökonom verantwortlich für den Rundumblick unseres Unternehmens. Das heißt konkret, dass ich zusammen mit meinem Team beobachte, wie sich unser Umfeld ändert, technologisch, wirtschaftlich, politisch. Und daraus leiten wir dann fundierte strategische Leitplanken für das Unternehmen ab. Und eine meiner wichtigsten Aufgaben ist es, somit aus komplexen Entwicklungen klare Antworten für das Unternehmen, die Politik und am Ende auch für unsere Kunden zu formulieren.
Klingt kompliziert, sodass dann hoffentlich was Einfaches dabei rauskommt. Ich bin gespannt darauf heute. Was ist denn wichtig in deinem Beruf? Frage 2.
Ja, vor allem Neugier. Mhm. Also in meinem Beruf ist wichtig, dass ich relevante Entwicklungen für das Unternehmen früh erkenne. Und damit wird auch schon so ein bisschen der zweite Punkt deutlich, ich brauche einen guten Filter. Also ich muss rausfinden, was wirklich relevant ist für uns. Das hinterfragen wir kritisch und geben dann auf Basis von datenbasierten Analysen Handlungsempfehlungen raus. Ja, und daneben muss ich natürlich in die Interaktion gehen, so mit Fachleuten, mit der Politik, aber auch intern. Denn am Ende zählt es halt nicht nur, eine gute Idee zu haben. Die müssen am Ende auch verstanden und umgesetzt werden.
Super. Was fällt dir denn ein? Dritte Frage zum Thema Energiewende. Die ersten drei Begriffe, die dir da in den Kopf kommen.
Bezahlbarkeit. Mhm. Denn wenn wir die Energiewende nicht bezahlbar machen, verliert sie ihre Akzeptanz und damit auch ihre Wirksamkeit. Das zweite ist Elektrifizierung. Der zentrale Hebel, um den weitaus größten Teil der heutigen CO2-Emissionen kosteneffizient zu reduzieren. Und der dritte ist für mich Pragmatismus. Also es geht nicht darum, jedes energiepolitische Zwischenziel zu erreichen, sondern darum, heute umsetzbare und realistische Lösungen zu finden.
Super. Bezahlbarkeit, Elektrifizierung, Pragmatismus. Ich glaube, das sind drei Keywords, die den Podcast heute schon ganz gut einleiten und auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen werden. Wir wollen uns jetzt im ersten Teil mal den Status quo der Energiewende anschauen und dann natürlich auch über das Energy Playbook sprechen. Starten wir doch einmal mit dem großen Bild. Wenn du so auf die letzten Jahre der Energiewende zurückschaust, wie würdest du den Fortschritt und dann den Status quo eben auch insbesondere in Deutschland aktuell einordnen?
Ja, kurz zusammengefasst, also wir sind mittendrin, klar, aber es kommt so mehr und mehr der Eindruck auf, als wären wir irgendwie festgefahren. Ja, wir haben mit sehr viel Schwung und Euphorie begonnen und jetzt kommen Fragen auf, wie die Kosten der Energiewende, die steigen doch immer weiter. Das führt teilweise auch dazu, dass die Klimaziele als solche auch politisch hinterfragt werden. Also gerade auch in Deutschland gab es zumindest Ansätze dahin, wollen wir wirklich schon 2045 klimaneutral sein oder könnte man das nicht nach hinten schieben? Dieser grundsätzliche Angang oder das grundsätzliche Ziel wird damit hinterfragt. Nicht nur Zwischenziele, sondern das Grundsätzliche. Und dahinter steckt häufig der durchaus berechtigte Wunsch, eigentlich der Gesellschaft, dass das Ganze bezahlbar bleibt. Und deswegen würde ich sagen, die Energiewende braucht ein Update. Ja? Klarerer Fokus auf die Wirksamkeit, die Umsetzbarkeit. Und dabei müssen wir halt auch den gesellschaftlichen Rückhalt bekommen, weil sonst werden wir es nicht umgesetzt bekommen.
Ihr habt, und wir kommen gleich natürlich noch genauer auf das Energy Playbook, aber auch da habt ihr euch ja das europäische Energiesystem angesehen und den Weg zur Klimaneutralität bis 2050 auf europäischer Ebene. Warum würdest du sagen, ist dieser europäische Blick so wichtig und was bedeutet das auch für die Umsetzung der Energiewende?
Ja, also erstmal ist die Energiewende grundsätzlich kein nationales Thema. Mhm. Also es geht ja darum, Klimaemissionen zu reduzieren. Damit muss ich das so groß wie möglich andenken. Und wir können durch eine europäische Betrachtung die Vorteile des integrierten europäischen Marktes halt dann auch für uns nutzen, weil Länder halt sehr unterschiedlich natürlich Voraussetzungen mitbringen auf diesem Weg hin zur Klimaneutralität. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn wir das als europäisches Projekt begreifen, kann sich das zu einem Wachstumsprojekt entwickeln. Also es geht darum, die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Wir haben derzeit in Europa eine Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus teilweise doch recht unsicheren Ländern von 30%. Und wenn wir das reduzieren können gemeinsam, dann erhöht das natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa.
Und eben auch diese, ja, europäischen Unterschiede, die du angesprochen hast, eben entsprechend zu nutzen. Ich bin gespannt, da gleich vielleicht auch noch mehr drüber zu hören, wenn wir ganz konkret auf das Energy Playbook kommen. Und lass uns da doch erstmal High Level drauf gucken. Das ist eine große, umfangreiche Studie, die ihr jetzt gemacht habt, um zu schauen, wie kann Europa klimaneutral werden bis 2050. Was war denn für euch der ausschlaggebende Punkt, diese Analyse überhaupt auf den Weg zu bringen?
Also die Frage ist sehr berechtigt, weil wenn wir uns umgucken, sind wir ja nicht die Ersten und Einzigen, die sich damit beschäftigen, wie kann man dann zu einer klimaneutralen Energie-Zukunft kommen. Mhm. Also Studien gibt's genug, sowohl mit einem bestimmten nationalen Fokus als auch europäischem Fokus. Das heißt, das ist jetzt nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Was wir aber gesehen haben, und zwar verstärkt seit der Energiekrise im Jahr 2022, dass die Bezahlbarkeit schon so ein zentraler Prüfstein für die Energiewende geworden ist. Und E.ON als größter oder einer der größten europäischen Energieplayer muss und sollte sich zu diesen Themen äußern und nicht einfach an der Seitenlinie stehen. Und das war einer der ganz wesentlichen Gründe, weil wir gesehen haben, dieses Thema wird sich zu einem bedeutenden politischen Thema entwickeln. Und mit dem Energy Playbook wollen wir eine gewisse Orientierung bieten. Ne? Die Botschaft ist, Klimaneutralität in Europa ist machbar und bezahlbar. Dafür müssen wir nur was verändern. Wir müssen jetzt die richtigen Weichen stellen. Und das war uns ein Anliegen und das wollten wir mit der Studie rüberbringen.
Und das heißt auch diese Frage der Bezahlbarkeit, wie können wir das bezahlbar umsetzen, war also ganz zentral für euch.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass so eine Studie ein intensiver und langer Prozess auch ist und viele Dinge zusammenkommen müssen. Kannst du uns mal ganz kurz damit hinter die Kulissen nehmen, wie so der Entstehungsprozess war? Wer arbeitet daran mit? Wie funktioniert das auch? Wie kriegt man diese Daten? Wie läuft das?
Ja, also grundsätzlich läuft das über viele Annahmen, viele Iterationen, viele Diskussionen. Sowohl im Haus als auch mit externen. Also wir sind das so angegangen, indem wir uns erstmal angeschaut haben, wie genau sieht eigentlich der aktuelle Pfad der Energiewende aus? Inwieweit ist der durch politische Ziele, teilweise Zwischenziele, vorgezeichnet? Und vor allem, mit welchen Investitionen ist dieser Pfad verbunden? Und das war eines, glaube ich, der spannendsten ersten Erkenntnisse für uns, dass das richtig teuer wird. Mhm. Also in der Spitze sprechen wir von über 700 Milliarden Euro pro Jahr bis zum Jahr 2030, die in die Energiewende zu investieren sind, wenn wir dem derzeitigen Pfad folgen. Und das ist mehr als doppelt so viel der bisherigen Investitionen. Ja, und wenn wir uns das also vorstellen, entsteht für uns so ein richtiger Berg an Investitionen. Und das war eine der wesentlichen Erkenntnisse. Und als wir das für uns verarbeitet hatten, haben wir uns gefragt, naja, wie können wir das effizienter machen? Haben wir Szenarien modelliert? Das heißt, da sind dann energiewirtschaftliche Marktmodelle am Start, mit denen man dann mit, wie du richtig gesagt hast, vielen Daten schaut, aus diesem Datenwust irgendwie Sinn zu machen. Und da sind dann wiederum die Diskussionen mit internen und externen Fachleuten relevant, um wirklich Stück für Stück so einen neuen tragfähigen Pfad zur Klimaneutralität in Europa herauszuarbeiten. Das war auch das schwerste Stück. Das muss ich natürlich dann, das kann man sich vorstellen, in einem Unternehmen wie E.ON auch sehr intensiv diskutieren auf allen Ebenen. Auch dort sehr viele unterschiedliche Meinungen, die wir dann im Prozess mit integrieren mussten, um dann am Ende diese Studie zu haben, die ja sowohl fachlich fundiert, aber auch verständlich sein sollte. Und das war dann auch nochmal ein längerer Prozess, dann am Ende zu einem solchen Produkt dann zu kommen, wo das gesamte Team und die Kollegen drumherum wirklich zeitweise, ich will fast sagen, Tag und Nacht dran gearbeitet haben, um das wirklich stemmen zu können. Und das war durchaus eine anstrengende, aber auch eine schöne Erfahrung.
Also ein großes, umfangreiches Projekt, wo viel Energie reingeflossen ist. Und das wollen wir uns jetzt mal ganz konkret angucken. Was sind denn die Kernaussagen, die am Ende bei dieser Arbeit im Energy Playbook rausgekommen sind?
Ja, ich würde zuerst sagen, die Energiewende, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird extrem teuer. Mhm. Zweitens, es gibt einen bezahlbaren Pfad zur Klimaneutralität. Und dafür müssen wir aber gezielt priorisieren. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drauf. Und drittens, der Pfad spart uns bis zum Jahr 2050 bis zu 1,5 Billionen Euro. Also wirklich sehr viel Geld. Also es ist erstmal eine abstrakte Zahl, aber heißt natürlich am Ende niedrigere Energiekosten für Haushalte, mehr Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen in Europa.
Okay, also wir gehen da jetzt gleich mal tiefer rein in all das, was ihr erarbeitet habt. Ich würde einmal kurz zusammenfassen vom Status quo und von dem, was du bisher geteilt hast, dass wir mit viel Euphorie gestartet sind und so der Vibe war, wir schaffen das, du hast den Schwung angesprochen, die Energiewende, das ist eine gute Sache. Gesellschaftlich waren wir irgendwie alle on board und jetzt hat das nachgelassen. Es wird viel hinterfragt, das allgemeine Ziel wird hinterfragt und deshalb habt ihr jetzt auch mit dem Energy Playbook euch das Ganze mal genauer angesehen, nicht national, sondern eben gerade auf europäischer Ebene, um zu gucken, wie kann das Ganze eigentlich gehen. Und auch gerade diesen Aspekt der Bezahlbarkeit, wo es ja gerade wirklich hakt, auch ins Auge zu fassen. Du hast gesagt, ihr habt rausgefunden, erstens, es wird extrem teuer, wenn wir so weitermachen wie bisher. Zweitens, es geht aber bezahlbar, wenn wir die Prioritäten richtig setzen. Und drittens, und da sind ganz schön viele Nullen involviert, 1,5 Billionen Euro können wir einsparen, wenn wir das richtig machen. Lass uns da doch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Als erster Punkt vielleicht ganz kurz, kannst du das, weiß nicht, wie kurz man das zusammenfassen kann, aber dieses extrem teuer, was machen wir gerade falsch? Warum würde es extrem teuer werden, wenn wir genauso weitermachen?
Ja, wir investieren in Technologien, die zumindest zum heutigen Zeitpunkt nicht so aussehen, als wären sie die besonders effizienten Technologien. Was wir hier prinzipiell vorschlagen, ist, dass wir mit jedem investierten Euro die größtmögliche Wirkung entfalten können. Und das mag ja erstmal banal klingen, ist aber in der Realität tatsächlich nicht der Fall. Und das heißt, was wir faktisch tun müssen, ist günstigere Hebel ziehen. Und zwar zuerst, und das ist sowas wie die Elektrifizierung im Wärme- und Verkehrsbereich, und dann die teureren Optionen wie grüner Wasserstoff, beispielsweise, dass wir die dann erst später einsetzen und auch nur dort einsetzen, wo sie wirklich benötigt sind. Und das ist dann ein ganz wesentliches Element, um sowohl zu einer beschleunigten Umsetzung zu kommen, als dann auch ja die Unterstützung in der Öffentlichkeit hochzuhalten.
Also die Euro dahin geben, wo sie am besten wirken können. Und dann eben im ersten Schritt Elektrifizierung, Wärme und Verkehr, hast du gerade angesprochen. Und im zweiten Schritt eher dann Technologien wie Wasserstoff. Das heißt, gerade investieren wir zum Beispiel noch zu viel in den Wasserstoff, der eigentlich noch nicht so wirksam ist, wie wenn wir Wärme und Verkehr elektrifizieren würden.
Ja, korrekt. Also wir in der Studie zeigen wir, dass die Elektrifizierung für 80% der Energiewende bereits die kostengünstigste Option darstellt. Ja, also was meinen wir damit? Das sind Elektroautos, das sind Wärmepumpen, das ist die Umstellung von Gas, Kohle und Öl auf Strom in der Industrie, aber auch darüber hinaus. Und diese Aktivitäten müssen wir möglichst frühzeitig angehen und auch prioritär angehen. Also sprich, nicht alles gleichzeitig machen, nicht alles maximal machen, sondern gezielt vorgehen.
Das heißt, Prioritäten, du hast die Elektrifizierung angesprochen. Gibt es noch weitere Prioritäten zu deinem Punkt 2, Bezahlbarkeit geht, wenn wir die Prioritäten richtig setzen?
Ja, also ein ganz wesentliches Element, das zu einem massiven Hochlauf an Kosten führt, ist Wasserstoff. Also Wasserstoff wird ja häufig als ganz wesentlicher Teil der Lösung hin Richtung Klimaneutralität gesehen. Also den Einsatz sowohl in der Industrie als teilweise auch im Rahmen der Bereitstellung von Raumwärme, also als Ersatz für Erdgas. Wir schauen das etwas differenzierter an. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Wasserstoffnachfrage der Erwartung deutlich hinterherhängt. Und das hat im Wesentlichen mit den Kosten zu tun. Wasserstoff ist deutlich teurer, als man vor ein paar Jahren sich erhofft hat. Und was wir im Prinzip sagen ist, wir sollten den Infrastrukturhochlauf diesen tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. Und warum ist das so wichtig? Warum ist Wasserstoff so ein großer Treiber? Wir haben im Rahmen der Studie errechnet, dass jeder Euro, den ich in Elektrolyseure investiere, Elektrolyseure machen aus grünem Strom Wasserstoff, der dann verwendet wird, muss ich 3 Euro in den Ausbau Erneuerbarer investieren, um überhaupt zu grünem Strom zu kommen, den ich brauche für die Elektrolyseure. Und damit ich sowohl die Elektrolyseure als auch die Erneuerbaren betreiben kann, muss ich die ans Netz anschließen. Das heißt, ich habe nochmal 1 Euro für den Ausbau der Stromnetze. Und also so kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass wenn wir ein Element reduzieren oder auf der Zeitlinie verschieben, ich auch den Investitionshochlauf und den Kostenhochlauf anpassen kann. Und das ist halt genau Wasserstoff, weil Wasserstoff nicht alleine für sich steht, sondern wie eben dargestellt, auch ein angepasster Wasserstoffhochlauf zu weniger erneuerbaren Zubau und auch weniger Netzzubau dann am Ende führt. Und das senkt natürlich massiv die Kosten.
Mhm. Du hattest als 3. Punkt, genau, wo wir bei den Kosten sind, diese 1,5 Billionen Euro angesprochen. Das ist ja eine unvorstellbar große Summe. Werden die eingespart durch die Veränderung der Investition? Also wir nehmen weniger in Wasserstoff und mehr in Elektrifizierung oder gibt es da noch andere Einsparpotenziale?
Also ja, da gibt es diverseste Einsparpotenziale, also beispielsweise haben wir sehr konkrete Vorschläge da drin, wie weniger im Boden verlegte, also Erdkabel, Stromkabel und mehr überirdische Kabel, was auch derzeit politisch diskutiert wird. Also das sind alles Elemente da drin. Wir haben uns das gesamte Energiesystem angeguckt und ich habe dir jetzt im Wesentlichen erstmal die ganz großen Treiber erwähnt. Also da gibt es noch deutlich mehr. Was am Ende, glaube ich, wichtig ist, ist, zu was das führt, weil wie du sagst, so 1,5 Billionen Euro, das ist erstmal nicht fassbar. Mhm. Wenn wir das runterbrechen und es vielleicht dann am Ende wird es dadurch auch noch greifbarer, ist schon, dass wir im Mittel, kann jeder Haushalt in der Europäischen Union 300 Euro pro Jahr einsparen, wenn wir die Maßnahmen und die Neuausrichtung der Energiewende so umsetzen, wie wir es da darstellen. Und damit wird es, glaube ich, schon ein sehr greifbares Ergebnis.
Eine Nachfrage vielleicht noch, bevor wir uns das auch noch mal so greifbarer angucken. Es geht auch öfter um die Empfehlung, stärker nach CO2-Vermeidungskosten zu priorisieren in eurer Studie. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Wir haben ja jetzt Wasserstoff und Elektrifizierung angesprochen. Was hat es mit diesen CO2-Vermeidungskosten auf sich?
Ja, CO2-Vermeidungskosten sind erstmal die Kosten, die anfallen, um eine Tonne CO2-Emissionen einzusparen. Also mal ein Beispiel, man guckt sich an, wie viele CO2-Emissionen ein Elektroauto gegenüber einem Auto mit Verbrennungsmotor zu welchen Kosten einspart. Mhm. Wenn man das macht, auch für verschiedene andere Klimaschutzmaßnahmen und diese verschiedenen Maßnahmen dann nach Kosteneffizienz sortiert, dann hat man eine Reihenfolge. Und diese Reihenfolge zeigt dann für uns, dass man die vorhin erwähnten 80% der Energiewende mit der Elektrifizierung schon gestemmt bekommt, also in Richtung Klimaneutralität und dann halt noch weitere 20% natürlich angehen muss und auch sicherlich nicht vergessen darf. Aber das sind welche, die man dann später angehen kann.
Super, du hast schon diese 1,5 Billionen etwas für uns runtergebrochen, hast nämlich gesagt, für einen Privathaushalt würden sich da Einsparungen um die 300 Euro im Jahr ergeben. Auch für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ist das natürlich hochrelevant und spannend. Wo seht ihr da das größte Potenzial, um Kosten zu senken und gleichzeitig auch die Transformation zu fördern?
Ich glaube, was man sich vergegenwärtigen muss, ist, ich habe eben dargestellt, dass Elektrizität schon ein wesentlicher Teil der Lösung ist. Elektrizität ist heute aber im Verhältnis zu Gas 3-mal so hoch mit Steuern und Abgaben belastet. Und da kann man sich vorstellen, das ist ökonomisch wirklich ein echter Bremsklotz. Wenn wir das korrigieren, dann bekommen wir Kostenvorteile nicht nur für Haushalte, sondern auch bessere Wettbewerbsbedingungen für die Industrie. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Hebel. Ein weiterer Hebel, der ein bisschen indirekter wirkt und damit auch nicht ganz so gut fassbar ist, aber sehr wichtig, ist, ich muss es ermöglichen, dass Netzbetreiber, Investoren, aber auch die Industrie und auch Haushalte überhaupt die Investitionen tätigen in die Energiewende. Dafür brauche ich das, Da bin ich nicht der Einzige, der das immer wieder fordert, aber dafür brauchen wir halt stabile Rahmenbedingungen und Planungssicherheit. Wenn wir das machen, dann haben wir schon große Hebel, mit denen wir dann zu entsprechenden Einsparungen dann auch kommen können.
Würdest du sagen, du hast gerade schon die stabilen Rahmenbedingungen angesprochen, du hast die Steuern und Abgaben auch angesprochen. Würdest du sagen, das sind so die größten Herausforderungen, wenn ihr auf die Ergebnisse eurer Studie guckt, was Umsetzbarkeit angeht?
Naja, also ich würde allgemein sagen, dass die Energiewende grundsätzlich eine größere Herausforderung darstellt. Ja. Und diese Punkte, die wir jetzt andiskutiert haben, sind, glaube ich, sehr zentral und auch politisch durchaus kontrovers diskutiert. Wenn wir rausgehen und sagen, lass uns doch der Realität stellen beim Wasserstoff und den Hochlauf dieser Realität anpassen, dann bedeutet das ja am Ende, und das hatte ich erwähnt, man würde auch weniger Erneuerbare machen. Und es gibt natürlich durchaus Stimmen, die sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg, weil wir damit den Druck wegnehmen, in Erneuerbare zu investieren. Und nur wenn wir diesen Druck auch halten, werden diese Investitionen dann auch getätigt. Und ich glaube, das ist eine politisch super spannende Diskussion und auch sehr wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Weil wir faktisch, und damit gehen wir natürlich vergleichsweise rational ran, ja, wir priorisieren technologieoffen und nach Kosteneffizienz. Wenn ich darüber hinaus auch so psychologische Momente da drin habe, wie ich sage, nee, ich möchte Ziele, sehr ambitionierte Ziele setzen, um die Energiewende damit überhaupt erst zu ermöglichen, dann ist das nochmal eine Dimension, die obendrauf kommt. Und ich glaube, diese Diskussionen, das sind die, die wirklich schwer sind und die wirklich auch am Ende politisch entschieden werden müssen, wo halt nicht alleine eine wie auch immer rational gehaltene Studie die Ergebnisse liefert. Wir wollen nur einen Rahmen aufzeigen, der möglich ist und der denkbar ist.
Das heißt auch so die Kehrseite der Medaille, sage ich mal, eben dieser Druck auch auf Investitionen, zum Beispiel weitergehen, weiterforschen, investieren in Wasserstoff. Das ist so die Kehrseite des, wenn man entsprechend priorisiert, wo wir sagen, okay, wir kommen schneller voran, wir machen es vielleicht bezahlbar, aber gleichzeitig ist das dann vielleicht auch ein negativer Aspekt? Würdest du das so sehen?
Ja, negativ weiß ich nicht. Ich glaube, also erstmal, du hattest eben gesagt, Innovation, ja, und das ist so ein bisschen, wir wissen ja nicht, wie die Zukunft ist. Mhm. Also wir zeigen hier einen möglichen Pfad auf. Wir wollen damit natürlich gestalterisch wirksam sein. Aber ob es so kommt und wie es dann wirklich kommt, wissen wir nicht. Ob dahinter, wenn ich von Kosteneffizienz rede, sind viele Daten, viele Annahmen hinter. Und wir kennen die Zukunft natürlich auch nicht. Und da kann uns Technologie und Innovation auch nochmal sehr überraschen. In unserer Analyse kommen wir dazu, dass eine Technologie wie jetzt die Abscheidung und Speicherung von CO2 durchaus eine sein kann, die kosteneffizient ist, dann nach hinten raus und die wir derzeit noch nicht so stark auf dem Schirm haben. Wo wir halt sagen, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir die jetzt ermöglichen. Und ich glaube erstmal nicht, dass das grundsätzlich eine negative Entwicklung ist. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Bezahlbarkeit der Energiewende da irgendwie dem Erreichen diesem Ziel entgegenstellt, sondern wenn wir die richtigen Prioritäten setzen, halt genau gerade nicht. Aber das kommt halt nicht von allein.
Du hast eingangs das schön, so ganz schön bildlich angesprochen, wie eben diese Euphorie, die es auch gab bei der Umsetzung der Energiewende und diesen Schwung, dass das abgenommen hat und dass diese Bezahlbarkeit natürlich ein großes Thema war. Jetzt haben wir diskutiert, Klimaziele erreichen und dabei die Energiepreise bezahlbar halten. Das ist machbar. Das habt ihr auch mit eurer Studie gezeigt. Bist du zuversichtlich, dass es so umsetzbar sein wird?
Natürlich bin ich zuversichtlich. Also zum einen sehen wir, dass aktuell, also wenn wir das auf Deutschland beziehen, in den Koalitionsverhandlungen durchaus richtige Punkte mit dabei sind. Also natürlich kann man über einzelne Punkte dann auch da wieder diskutieren. Und auch auf der europäischen Ebene, glaube ich, sieht man diese Vorteile, die mit der Energiewende verbunden sind. Also ich hatte das eingangs erwähnt, dass wir in Europa wirklich mit der Energiewende hin zur Klimaneutralität große Chancen haben. Energieabhängigkeit, Importabhängigkeit kann sich reduzieren und die Energiewende kann ein tatsächliches Wachstumsprojekt werden. Also wenn wir es schaffen, mit einem im integrierten Binnenmarkt koordinierten Ausbau von Erneuerbaren dann das System auch umzustellen, dass dann habe ich viel mehr Wertschöpfung innerhalb Europas, schafft Arbeitsplätze, stärkt den Wirtschaftsraum, sichert Know-how. Also dieses Potenzial, das dahinter ist, das wird zunehmend erkannt und auch findet sich auch in den politischen Debatten wieder.
Ja, wir haben diskutiert, dass eine starke Energiewende natürlich bezahlbar und eben auch akzeptiert sein muss, damit sie langfristig trägt. Was sind für dich auch nach dieser Studie die Top 3 vielleicht, vielleicht gibt es auch mehr, aber vielleicht mal die Top 3 entscheidenden Hebel, um die Dekarbonisierung und die Elektrifizierung in Europa wirklich voranzutreiben? Siehst du so 2, 3 Top-Dinge, die wir umsetzen sollten, um das wirklich voranzubringen? Was wäre das für dich?
Also für mich ist es im Wesentlichen Elektrizität im Vergleich zu Gas deutlich günstiger zu machen, also die Steuern und Abgaben auf Elektrizität zu reduzieren, damit auch ein klares Bekenntnis zu setzen, dass wir Elektrizität als wesentlichen Teil der Lösung sehen. Das ist sicher ein Hebel. Der zweite Hebel sind die klaren, stabilen Rahmenbedingungen und die Planungssicherheit für Investitionen. Das fängt bei den Haushalten an. Also ich muss die Bereitschaft haben, und das ist am Ende nicht nur ein wirtschaftliches Argument natürlich, überhaupt in eine Wärmepumpe zu investieren, also in eine elektrizitätsbasierte Lösung und nicht, wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben, dann doch verstärkt in Gasanlagen zu investieren. Und das, was ich bei Haushalten sehe, muss ich auch bei der Industrie, bei Netzbetreibern und Investoren sehen. Und ich glaube, der dritte Punkt, den ich erwähnen würde, ist diese Bereitschaft, die Energiewende kontinuierlich den Realitäten anzupassen. Also nicht starr bestimmten Zielen hinterher zu rennen, die es am Ende sehr, sehr teuer machen. Und damit meine ich jetzt nicht das Ziel der Klimaneutralität am Ende. Das ist für mich gesetzt, sondern die Zwischenschritte. Und dann zu schauen, wenn es dann doch bestimmte Technologien deutlich teurer sind, als man dachte, wie ich das anders gestalten kann. Und das ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es so, eine neue Balance zu finden zwischen der Rolle, die Wasserstoff im zukünftigen Energiesystem, also Richtung 2050 spielen soll, und welche Rolle soll da die Abscheidung und Speicherung von CO2 spielen. Da zu einer neuen Balance zu kommen, halte ich für sehr relevant. Was aber ein Punkt ist, der auch in ein paar Jahren sicher noch mal wieder zu hinterfragen ist, weil gegebenenfalls gibt es neue Innovationen, neue Technologien, kostengünstigere Lösungen und dann muss ich das wieder anpassen. Also am Ende geht es darum, immer wieder zu gucken, wie kann ich das Energiesystem möglichst effizient umgestalten und dabei muss ich eine gewisse Adaptionsfähigkeit haben.
Ja, ganz wichtig, die Flexibilität und die Adaptionsfähigkeit. Ich glaube, wir können festhalten, dass die Energiewende nicht nur eine ökologische Notwendigkeit ist, sondern auch wirtschaftliche Chancen mit sich bringt. Du hast gerade auch nochmal angesprochen, auch die Vorteile auf europäischer Ebene. Und gleichzeitig, wer eben klug investiert, kann Kosten einsparen bis zu 1,5 Billionen europaweit, haben wir diskutiert. Aber diese Planungssicherheit aktuell und gleichzeitig aber eben auch die Flexibilität anzupassen, wenn Technologien sich verändern, ist eben ganz, ganz wichtig. Und das wird nicht nur für Staaten, sondern auch für Privathaushalte, Unternehmen und Kommunen vorteilhaft sein. Also Elektrifizierung, da haben wir viel gesprochen. Die Frage, welche Rolle Wasserstoff spielen wird und gleichzeitig eben Technologieoffenheit für neue Lösungen. Dirk, ich glaube, wir haben viel gelernt. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Aber natürlich bleibt es fraglich, wie sieht denn unsere Welt in 2050 aus? Das hast du gerade auch schon angesprochen, dass man natürlich immer wieder gucken muss, wie sich die Dinge verändern. Wenn wir aber diesen Blick in die Zukunft wagen und diesen Fixpunkt aus eurer Studie, das Jahr 2050, annehmen. Was würdest du sagen, wie meinst du, wie wünschst du dir vielleicht auch, wie wird unsere Energiewelt in Europa dann aussehen?
Du meinst, wenn wir es richtig machen?
Ja, hoffentlich. Also du hast mir jetzt ja hier positive Stimmung auf jeden Fall gegeben, die Machbarkeit, und hast ja auch gesagt, dass du zuversichtlich bist. Also wollen wir zuversichtlich auf das Jahr 2050 blicken?
Also ich würde sagen, dann ist Elektrizität das Rückgrat der europäischen Energiewirtschaft. Das Energiesystem ist klimaneutral. Es ist bezahlbar. Europa ist weitgehend unabhängig von den Importen fossiler Energien. Damit sind Industrie, Wärme, aber auch Verkehr weitgehend elektrifiziert. Wasserstoff und die Abscheidung und Speicherung von CO2 leisten einen wesentlichen Beitrag. Und nicht zuletzt würde ich sagen, sind die Menschen. Die Menschen nehmen an der Energiewende teil. Also beispielsweise durch Elektroautos, durch Wärmepumpen, Batteriespeicher und PV-Anlagen und sind damit ein ganz wesentlicher Teil des zukünftigen Energiesystems. Und wenn wir das so machen, dann drehen sich die Debatten dann halt nicht mehr darum, ob die Energiewende machbar ist, sondern wie wir Energie vielleicht noch intelligenter nutzen können.
Das ist doch ein sehr schönes Zukunftsbild, zu dem man gar nicht Nein sagen kann. Klimaneutral, Europa ist unabhängig, es ist bezahlbar und die Menschen machen mit. Und das passt ja auch wieder schön zu unserem Titel Jetzt machen und der Frage, wie man mitmachen kann, das Ganze auch mitgestalten kann. Und da gibt es aktuell ja auch schon viele Möglichkeiten, die sich hoffentlich bis 2050 noch erweitern werden. Dirk, vielen Dank für eure harte Arbeit, die zu diesem Energy Playbook geführt hat, und auch dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns diese Einblicke zu geben. Vielen Dank.
Sehr gern. Danke, Rona.
Ja, eine spannende Folge, in der Dirk uns heute mitgenommen hat hinter die Kulissen des Energy Playbooks und der Entstehung dieser spannenden Studie. Ich fand hochinteressant zu hören, wie wir unterschiedliche Technologien in Zukunft einsetzen können, priorisieren können und damit auch die Energiewende entsprechend vorantreiben können und auch bezahlbar machen können. Das Zukunftsbild, was er gezeichnet hat für 2050, Europa klimaneutral, unabhängig und mit Menschen, die teilhaben können und Teil der Energiewende sein können, das ist auf jeden Fall eine Zukunft, in der ich gerne leben möchte. Und heute gibt es ja auch schon viele Möglichkeiten, mitzumachen und jetzt zu machen und sich einzubringen. Hoffentlich habt ihr heute auch neue Impulse mitgenommen aus dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle weiteren Infos zum Podcast unter www.eon.com. Alle wichtigen Links auch zum Energy Playbook in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn natürlich gerne weiter. Wenn es Aspekte der Energiewende gibt, die euch interessieren, freuen wir uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt an socialmedia@eon.com. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.